Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Die braun-weißen Kiangs schauen mich mit großen Augen an, stehen vor mir die zwei asiatischen Halbesel und ich schaue ganz gebannt zurück, denn es ist so ein bisschen ein letztes Mal anschauen. Die Kiangs verlassen den Tierpark Hellerbrunn. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz, und wir sind eben bei der Kiang-Anlage. Wir wollen heute ein bisschen über das Kommen und Gehen von Tieren und Tierarten hier in Hellerbrunn sprechen. Wie läuft es genau ab? Vor allem die Tiertransporte, die ja dann auch manchmal nötig sind, weil man eben sagt, zwischen den Zoos ist ein Austausch von Tieren da, der auch für die Tiere eine gute Sache ist. Und hier im Tierpark Hellerbrunn sind ja zuletzt einige Neuzugänge dazugekommen. Zum Beispiel ein Luchsmännchen, der ja auch gleich für Nachwuchs hier gesorgt hat. Auch ein Vielfraßweibchen ist dazugekommen. Oder auch eine ganz neue Tierart wie die Rüsselhündchen. Tja, und manchmal gibt es eben auch Tiere, die den Tierpark verlassen. Wie Panang, die Elefantenkuh, ganz berühmtes Beispiel. Und jetzt auch die Kiangs verlassen den Tierpark und da wollen wir eben heute mal genau hören, wie läuft sowas ab, auch die Vorbereitung, was den Transport angeht. Und später im zweiten Teil der Folge werden wir dann auch noch hinter die Kulissen vom Tierpark schauen, in ein kleines Lager, wo alle möglichen Sachen, die für einen Transport benötigt werden, gelagert werden. Ich habe neben mir Lukas Schenk, Tierpfleger bei den Kiangs, und du lächelst mich an und gleichzeitig aber auch trauriges Gesicht. Ja, die Kiangs gehen, ist für dich wahrscheinlich auch nochmal keine leichte Sache.
Genau, unsere beiden Kiang-Damen verlassen uns ja leider. Das ist auf der einen Seite ein lachendes Auge, weil sie in eine neue Gruppe kommen mit ganz vielen anderen Kiang zusammen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so ein weinendes Auge, weil man sie doch über die Jahre jetzt lieb gewonnen hat, die zwei mit ihren beiden ganz unterschiedlichen Charakteren. Ja, ist schwer. Abschiede sind immer schwer.
Und wohin gehen sie denn genau hin? Also es ist ja dann auch eine Entscheidung von den Tierparks, dass man sagt, die Vergesellschaftung oder wie die Tiere zusammenleben, ist eben in manchen Zoos vielleicht dann für die Tiere noch besser in dieser Gruppe. Wohin gehen sie denn genau?
Genau, beide Kiang gehen nach Berlin zusammen. Die haben da schon eine Bestandsgruppe und da kommen sie einfach mit rein. Berlin hat eine deutlich größere Anlage und das sind einfach auch mehr Tiere. Und da sind unsere beiden Mädels, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben.
So, und für euch ist es natürlich jetzt auch nicht nur eine emotionale Sache, sondern vor allem auch richtig viel Vorbereitung. München, Berlin, wie kommen Kiangs denn dahin?
Ja, also in ICE setzen und hochfahren geht leider nicht. Meistens geht das dann in der Biologie schon los. Die haben dann ein paar Wochen Planung und sprechen mit den anderen Zoos, organisieren das Transportunternehmen, was dann die Kiang nach Berlin eben in dem Fall jetzt bringt. Und dann geht das Ganze relativ schnell zu uns und man überlegt dann eben, wie bekommen wir die Tiere in das Transportfahrzeug. Bei den Kiang ist jetzt eine Kiste ziemlich schwierig. So große Kisten funktionieren einfach nicht und unsere beiden Kiang sind auch jetzt nicht gerade die ruhigsten, was das angeht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also es sind ja auch sehr scheue Tiere. Ich weiß auch noch in einer Podcast-Folge, wo wir dich auch schon gehört haben zu den Kiangs, reiten ging nicht, zähmen geht nicht. Also das sind wirklich wilde Tiere einfach, so im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, also am Halfter durch die Gegend führen ist bei den beiden auch nicht. Von daher ist es sehr, sehr schwierig. Und das muss man eben alles in der Vorbereitung und dann eben auch in der Planung mit berücksichtigen, um dann diesen Tag so stressfrei für die Tiere zu gestalten, aber auch natürlich für uns, dass da kein großes Verletzungsrisiko passiert, also an uns oder auch an den Tieren. Und das besprechen wir dann einfach öfter durch und überlegen uns verschiedene Möglichkeiten, wie das dann funktionieren kann.
Ja, wir wollen jetzt eben mal es ganz konkret machen mit den beiden. Also, wie sieht es aus? Wird da trainiert? Bei Panang wurde trainiert oder gleichzeitig eben auch hingeführt, dass sie sich an was gewöhnen, was er an dem Tag macht? Wie geht er da konkret vor?
Also bei den beiden haben wir jetzt überhaupt nichts gemacht. Also die haben kein spezielles Training bekommen für diesen Transport. Da ist einfach bei den beiden ganz wichtig, dass wenn wir transportieren, da wird der Tag ganz normal strukturiert, so wie immer in der Früh ablaufen. Das bedeutet, wir kommen in der Früh hierher, wir füttern die Boxen ein, wir machen die Boxen auf, sperren beide Kiang ein und erst ab dem Moment ändert sich dann für die beiden Kiang alles. Das heißt, wenn sie dann in den Boxen drin sind, machen wir hier vorne das große Zufahrtstor auf. Da fährt dann das Transportunternehmen vor mit ihrem Hänger. Der wird dann angedockt an die Boxen.
Sieht wahrscheinlich so ein bisschen aus wie Pferdetransporte, die man vielleicht schon mal auf der Autobahn gesehen hat, weil von der Größe kommen sie ja Richtung Pferd hin.
Genau, genau. So ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Der fährt dann hier bis ran. Unser Problem ist hier, man sieht es ja so ein bisschen, wer unsere Kiang-Anlage kennt, wir haben da so einen Dachübersprung. Den muss man natürlich mit berechnen und mit berücksichtigen. Da passt nicht jeder Hänger drunter. Das ist jetzt hier auch der Fall. Der Hänger passt nicht drunter. Das heißt, unsere Kiang müssen eine kurze Strecke aus der Box zu Fuß laufen. Das kriegen wir aber hin, indem wir dann zwei Wandelemente da aufstellen. Und dann haben sie wie so eine Art Gang, wo sie dann langlaufen müssen. Das Allerwichtigste ist für uns, dass wir so wenig wie möglich anders machen. Für die Tiere ist es am stressfreisten und am ruhigsten, wenn alles ganz normal in Anführungszeichen läuft. Und erst kurz, bevor es dann wirklich ernst wird, dann sie merken, ah hoppala, irgendwas stimmt hier ja nicht.
Du kennst sie ja ein bisschen, wenn sie dann unruhig werden. Was ist dann für sie eine Hilfe oder was macht ihr dann? Habt ihr euch da schon was vorgenommen?
Gut zureden. Also die Tiere kennen unsere Stimmen. Klar, es ist eine Stresssituation, aber da ist es dann einfach schnell, zügig. Jeder weiß, was er zu tun hat. Da gibt es dann auch vorher Einweisungen. Jeder kennt seinen Job. Jeder macht dann auch genau das. Keiner funkt da irgendwie dazwischen. Da ist dann auch hier um die Anlage absolute Ruhe, damit wir einfach konzentriert arbeiten können. Und dann muss es einfach möglichst schnell gehen. Je schneller es geht, desto entspannter für die Tiere und desto entspannter für uns.
Habe ich da irgendwas, wo ich sie dann vertraut machen kann mit der Umgebung? Der Anhänger ist ja auch erstmal ungewohnt.
Der Anhänger, nee, also eigentlich so nicht. Sie bekommen Futter mit rein, ein bisschen ein Heu von uns. Dann ist es eigentlich wichtig, dass es möglichst ruhig ist und auch ein bisschen dunkel. Also es sollte jetzt nicht gerade der hellste Anhänger sein, irgendwie Cabrio Olé oder sowas, das wäre ganz blöd. Aber einfach ein abgedunkelter Hänger, das einfach ein bisschen dunkler ist und dann werden die sich relativ schnell auch beruhigen im Anhänger. Und dann natürlich für die Autobahn ganz wichtig, dass es möglichst ruhig ist. Da immer so ein bisschen auch die Bitte an die lieben Autofahrer draußen im Verkehr, vielleicht hupen oder sowas, das ist gar nicht lustig. Also oftmals sieht man ja die Pferdeanhänger auf den Autobahnen unterwegs und wenn dann da Leute auch im Stadtverkehr zum Beispiel einfach hupen, sowas erschreckt die Tiere. Sowas einfach nicht machen, wenn man so einen Anhänger bei sich in der Nähe hat, selbst wenn es irgendeine blöde Situation war. Für die Tiere ist das purer Stress.
Jetzt hast du gerade gesagt, jeder hat seine Aufgabe. Also was sind die, diese Wände aufzubauen und dann werden die wirklich reingelockt, reingeführt? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Also wie läuft das?
Nein, genau. Also reinlocken funktioniert nicht. Da sie doch sehr, sehr scheu sind, muss man ihnen da einfach ein bisschen einen Druck von hinten machen. Also wir gehen dann ganz, ganz langsam von hinten einfach in die Box mit rein und nehmen ihnen langsam immer mehr Raum in der Box. Und dann werden sie von alleine durch den Gang durchlaufen, weil sie irgendwann sagen, okay, das wird mir jetzt zu brenzlig hier drin oder zu eng. Und dann werden sie den Gang nutzen und durchlaufen. Im besten Fall wäre es natürlich, wir machen die Tür auf und sie sagen, hey, cool, und laufen einfach raus. Dann müssen wir gar nichts machen. Aber das wäre so wie beim Elch zum Beispiel eben. Da sind wir auch mit in die Box rein und haben den Elch dann ganz langsam in den Hänger mit reingedrückt.
Ich wollte gerade sagen, spannend. Du hast ja auch schon andere miterlebt. Was sind da so deine Erfahrungen? Also da nimmt man ja auch wieder Sachen mit.
Also je besser die Vorbereitung ist und je öfter man darüber gesprochen hat und eventuell dann auch Fehler entdeckt und gesagt hat, oh nee, das funktioniert so nicht, desto ruhiger sind die Transporte. Wenn dann einfach die Leute morgens wissen, was sie tun müssen, wir sind ja alle nicht ganz unerfahren, jeder von uns hat schon ein paar Transporte gemacht, die Kollegen, die vielleicht noch keinen Transport gemacht haben oder unsere Auszubildenden, die stehen dann eher am Rand und gucken vom Rand zu, um dann die Erfahrung zu sammeln, wenn es dann irgendwann mal so ist, dass sie selber mit ran müssen.
Ja, auch eine spannende Entwicklung bei den Zoos vor Jahrzehnten hätte man wahrscheinlich noch, ja, wir betäuben die oder sowas und dann werden die da rein verfrachtet, sage ich jetzt mal fast schon gemein. Die Zeiten sind lang vorbei, jetzt macht man sich eben sehr viel Gedanken, wie kann man das möglichst schon natürlich für die Tiere auch hinkriegen.
Genau, Narkose ist natürlich immer ein großes Risiko, wie bei uns Menschen eben auch. Man weiß nie, was in der Narkose passiert. Dann braucht man natürlich auch einen Haufen Manpower, weil die wiegen jetzt nicht nur 5 Kilo, sondern die sind ordentlich schwer. Das heißt, wir müssten die dann auch irgendwie aus den Boxen rausbekommen. Dann müssen sie wieder aufwachen. Das heißt, allein schon die Phase, bis wir einladen können, beziehungsweise bis der Transporteur hier überhaupt losfahren kann, dauert schon ewig, weil die Tiere müssen erst einschlafen, müssen dann wieder aufwachen, weil sie nicht in der Narkose transportiert werden dürfen. Und dann natürlich immer noch das Risiko eines Nachhängers oder sonst, wenn der Transport auf der Autobahn steht, ist blöd, wenn da irgendwas passiert, weil da sind wir und auch die Tierärzte nicht so schnell vor Ort.
Ist es jetzt gut, dass sie da zu zweit sind, weil sie sich gegenseitig so ein bisschen auch wieder Vertrauen schenken oder eher, dass sie sich gegenseitig unruhig machen? Wisst ihr da was? Also ist es besser, dass die zusammen sind?
Nein, das auf jeden Fall. Also die beiden geben sich Ruhe. Sie kennen sich ja jetzt seit Anbeginn ihrer Zeit. Von daher geben sie sich gegenseitig schon sehr viel Ruhe. Und das ist auch ganz wichtig, dass sie die ganze Zeit Sichtkontakt haben. Also beim Einladen haben sie Sichtkontakt, danach dann haben sie wieder Sichtkontakt auch im Hänger. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit sie einfach wissen, dass das andere Tier noch da ist und somit ihre Gruppe quasi zusammenbleibt.
Und aus deiner Sicht, wie schätzt du es jetzt ein? Gibt es Tiere, wo das super viel aufwendiger, schwieriger ist? Wie sind da die Kiangs einzuschätzen?
Natürlich gibt es aufwendigere Tiere, in Anführungszeichen, wie jetzt zum Beispiel unsere Elefanten. Da sind ja auch Kollegen mitgefahren, um ihr dort das Leben oder die Eingewöhnungszeit zu erleichtern. Bei unseren beiden Kiang ist das ein bisschen anders. Ja, sie haben ein Vertrauensverhältnis zu uns. In Berlin haben sie aber einfach eine Gruppe, da sollen sie möglichst schnell Anschluss finden. Und da sind wir eigentlich eher störend, beziehungsweise sind wir nicht so wichtig. Sondern da ist es wirklich eher wichtig, dass sie sich möglichst schnell mit den Kollegen vor Ort vertraut machen, aber mit den anderen Tieren in der Gruppe noch viel, viel wichtiger. Und da haben wir einfach keine Möglichkeit, da eingreifen zu können.
Und gibt's noch was, was du den Tierpflegerinnen und Tierpflegern in Berlin mitgibst für die zwei ganz konkret?
Was unsere Tiere immer mitbekommen, ist ein bisschen ein Futter von uns, also ein bisschen Kraftfutter zum Beispiel, was sie bei uns gewöhnt sind, um ihnen einfach den Start vor Ort ein bisschen zu erleichtern. Und dann haben wir noch ein paar Zettel, wo wir als Tierpfleger im Vorhinein schon ausgefüllt haben, wie die Charakter von den beiden sind, was sie gerne fressen, wie man sie unterscheiden kann, damit es die Kollegen vor Ort einfacher haben und dann auch schneller den Weg zu ihnen finden, das Vertrauen finden, weil das einfach deutlich einfacher geht, wenn man das Lieblingsfutter dabei hat. Und da tauschen wir uns immer im Vorhinein einmal aus.
Und so die wichtigsten Sachen, irgendwas Kleines, was du auch erzählen kannst, was du denen mitgibst über die beiden konkret?
Karotten ist ihr absolutes Lieblingsfutter, das haben wir so schon mit reingeschrieben. Die Hera ist so ein bisschen die ruhigere von beiden, die so ein bisschen die bedachtere, die so ein bisschen beobachtet vorher. Aber auch die neugierigere von beiden, also die kommt dann zuerst. Die Joanna hält sich immer so ein bisschen leicht versetzt auf, ist zwar auch verdammt neugierig, aber ist total schüchtern und zurückhaltend und braucht ihre Hera da schon, weil alleine wird das überhaupt nicht funktionieren.
Okay, aber dann vielleicht auch wirklich, dass man eigentlich Hera knacken muss, weil dann kommt Joanna schon hinterher so ein bisschen.
Genau, also wenn man Hera hat und Hera vor ihm steht, Joanna steht dann meistens hinten direkt am Hintern von Hera und dann dauert es nicht mehr lang, bis Joanna auch das Vertrauen zu einem hat.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und jetzt bin ich mal wieder so richtig hinter den Kulissen. Ich bin bei den Elefanten rausgegangen aus dem Besucherbereich, hinten rum, wo eigentlich die ganzen Lager sind. Und hier bin ich in eine kleine Lagerhalle gekommen. Da habe ich wirklich auch nicht gewusst, dass es die gibt. Ein ganz großer Raum, große Regale. Ich schätze mal so etwa 6-7 Meter hoch. Und hier sind unglaublich viele Kisten. Ja, fast schon so containermäßig kommt es einem vor und es sind alles Transportkisten. Und das kann mir auf jeden Fall besser erklären Anna Wahle, zoologische Volontärin hier in Hellerbrunn. Hallo Anna.
Hallo.
Wirklich ein Ort, ich habe nicht gewusst, dass es den gibt. Hast du das davor gewusst, bevor du hierher kamst?
Nö, das ist ja auch kein Ort, den man als normaler Zoobesucher, sag ich mal, sieht. Aber ich glaube, fast alle Zoos haben so etwas irgendwo hinter den Kulissen, wo sie einen gewissen Bestand an Transportkisten haben. Alle anderen, die dann gebraucht werden, kommen bei Bedarf dann dazu.
Ja, hier geht's auf der linken Seite erstmal los mit so Transportkisten für Tiere, die man fast schon so kennt, sag ich mal. Eher wahrscheinlich so, wo ein kleiner Hund reinpassen würde, vielleicht einer, der verletzt ist und den ich zum Tierarzt bringen will, dann würde ich wahrscheinlich so eine Transportkiste nehmen. Aber hier sind auch Transportkisten dabei. Also ich schaue hier mal hoch, da kann man mich damit transportieren. Also der ist wirklich über 1,80 groß. Huiuiui, also da kann schon ein größeres Tier reinpassen.
Genau, wir haben hier quasi für alle Formen, Größen, Farben sind jetzt nicht so relevant, von Tieren Transportkisten zur Verfügung. Die normalen Varicanids, die du da gerade eben schon gesagt hast, die man auch von Hund, Katze, Kaninchen kennt, die gibt es auch ein paar von. Die sind natürlich nur für die kleineren Tierarten dann auch geeignet. Raubkatzen, die haben dann nochmal die Besonderheit, muss natürlich ein bisschen stabiler gebaut werden, weil es natürlich auch gefährliche Tierarten sind. Oder dann so schmale, hohe Boxen, die dann für Huftiere sind, damit die sich in den Transportboxen nicht drehen können und sich dann quasi beim Transport verheddern könnten.
Huftiere, die jetzt in so einer Box sind, sind dann?
Zum Beispiel unsere Morgazellen gehen in solchen Boxen. Da ist dann wirklich das Ziel, dass das Tier sich während des Transports nicht zu viel bewegen kann, damit es nicht mit irgendwas, entweder Hufen oder Hörner oder sonst irgendwas, irgendwo sich verheddert hängen bleibt und dann eventuell beim Transport in dieser Position gefangen wäre. Deshalb sind die Transportkisten dann quasi für die Tiere maßgeschneidert, dass sie sich nicht wild bewegen können, aber gut reinpassen.
Ja, also es ist ja auch spannend. Im ersten Moment denkt man sich ja vielleicht eher eine große Kiste, damit die sich wohlfühlen und so. Aber wenn ich jetzt der Morgazelle die Kiste fast zu groß mache, dann ist eher schlecht.
Genau, also zum einen bei zu großen Kisten hast du immer das Problem, dass sie sich natürlich viel bewegen können, dadurch dann auch die Gefahr von Verletzungen steigt. Wenn du in der Zwischengröße bist, wo sie sich gerade so bewegen können, aber nicht gut bewegen können, dann bleibt halt leicht die Gefahr, dass sie hängen bleiben in einer Position. Und deshalb ist dann oft die Wahl wirklich Kisten, wo sie sich nicht wild bewegen können, sondern genug Platz haben, aufzustehen, sich hinzustellen, sich hinzulegen, wenn sie wollen, noch was zu fressen. Aber halt nicht, dass sie sich großartig umdrehen können und sich dabei dann verletzen.
Also wirklich, die richtige Kistenwahl ist auch eine ganz wichtige Sache. Die meisten haben jetzt eigentlich, ganz wichtig wahrscheinlich, dicke Löcher. Ich würde mal sagen, fast schon so kirschgroße, viele Löcher. Also hier die Kiste vor uns hat ja wahrscheinlich so um die 40 kirschgroße Löcher.
Genau, das ist natürlich ganz wichtig, dass die Tiere beim Transport auch ausreichend belüftet werden. Zum einen zum Luftkriegen, zum anderen auch, dass es ihnen nicht zu heiß wird. Generell Tiertransporte sind bei zu hohen Temperaturen natürlich nicht möglich, weil dann die Gefahr besteht, dass die Tiere uns überhitzen. Da wird dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, bei den Temperaturen fährt jetzt kein Tier mehr. Dann wird auch schon mal kurzfristig was abgesagt.
Boah, hier sind dann auch wirklich breitere Kisten. Ah, da ist wirklich auch noch mit so einem Eisengitter davor. Das ist wahrscheinlich eher so raubtiermäßig, oder?
Genau, bei Raubtieren sind dann meistens auch innen drin noch mit Metall ausgekleidet. Einfach damit die Tiere keine Möglichkeit haben, Leute, die um die Kiste rumlaufen, zu verletzen. Und auch bei Nagetieren, da ist das häufiger der Fall, dass von innen nochmal extra verkleidet wird, weil gerade Holzkisten würden die sonst auch während dem Transport gut zerlegen, können Raubtiere auch ganz gut. Und da wird dann einfach nochmal eine Sicherheitsstufe erhöht.
Auch wenn du sagst Nagetiere und so weiter, aus Holz sind schon auch die meisten Kisten hier.
Genau, also jetzt bei Huftieren oder Tiere, die nicht unbedingt anfangen, die Kiste auf dem Transportweg zu zerlegen, sind Holzkisten schon die einfachste Wahl. Gerade weil sie auch deutlich leichter sind, als wenn man sie nochmal mit Metall ausschlägt. Es ist ja auch immer das Problem, dass die Leute auch erstmal das Tier in der Kiste dann ins Auto kriegen müssen. Und je schwerer eine Kiste ist, zusätzlich zu dem Tier, was dann auch nochmal einiges wiegt, desto schwieriger wird es natürlich auch für die Leute, die dann die Kiste bewegen müssen. Deshalb wird schon darauf geachtet, die Kisten, wenn möglich, auch so leicht wie möglich zu halten.
Wirklich, hier sind auch Nummern. Wahrscheinlich könnt ihr so auch schauen, welche Nummer sich für welche Tiere gut eignet. Ich schau mal, also zumindest sehe ich hier Nummer 92 oder 94 als höchste. Also da weiß man schon, wie viele Kisten hier wirklich gelagert werden.
Genau, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Kisten. Wir haben auch eine Tabelle, wo wir dann nach Transporten, die erfolgreich verliefen, wo unsere Kisten mit auf Reisen waren, eintragen, ob das für die Tierart, die gerade transportiert wurde, wirklich die passende Kiste war. Wir lernen dann natürlich auch immer selber weiter, führen dann quasi so auch etwas Buch, welche Kisten eignen sich super für welche Tiere.
Jetzt ist ja tatsächlich dieses Transportthema doch sehr, sehr wichtig, weil einfach viele Wechsel ja auch da sind. Also wir haben vorhin schon aufgezählt, Vielfraß, Luchs, Rüsselhündchen dazu, Kiang, Elefanten, Kupanang sind gegangen. Also das sind dann wirklich Wechsel. Oder natürlich auch die Pinguine, die sind ja zurzeit wegen der Neugestaltung der Anlage in anderen Tierparks untergebracht. Also diese Tiertransporte spielen schon eine große Rolle und passieren häufiger, als man denkt.
Genau, gerade bei Baumaßnahmen sind die Tiertransporte natürlich eine temporäre Sache, wo Tiere umziehen, wo dann geguckt wird, welche anderen Zoos haben gerade Kapazitäten und können die Tiere in der Zeit von Baumaßnahmen aufnehmen. Das ist auch ganz wichtig für alle Zoos, weil alle Zoos ja immer wieder modernisieren und die Anlagen verbessern. Ansonsten ist natürlich ein wichtiger Grund, dass die genetische Vielfalt in den Zoos erhalten bleibt. Ein Zoo hat natürlich immer nur einen begrenzten Platz für Tiere und kann deshalb nicht 20 verschiedene Männchen für eine Art halten. Und da ist dann halt der Austausch zwischen Zoos sehr wichtig, dass einfach immer wieder frisches Blut in eine Linie kommt und verschiedene Tiere mit anderen Tieren züchten, damit einfach die Genetik der Tiere nicht verarmt und wir dann irgendwann gesundheitliche Probleme dadurch haben.
Dadurch, dass sich die Tierparks da tatsächlich ja auch weiterentwickeln und sagen, das ist wichtiger, dann muss man eben wirklich den Transport auch hinkriegen.
Genau, und das ist natürlich dann der erste Schritt, dass man herausfindet, welches Tier möchten wir abgeben oder welches Tier soll zu uns kommen. Das läuft in ganz vielen Fällen über die EEP-Koordinatoren, also über die Erhaltungszuchtprogramme, dass die dann quasi gucken, was würde jetzt genetisch gut zu unseren Tieren passen oder umgekehrt, welches Tier von uns würde gut zu einem anderen Zoo passen. Die schlagen dann quasi vor, welches Tier wohin geht. Dann nehmen wir den Kontakt mit den anderen Zoos auf, klären erstmal generell, was sind deren medizinischen Bedürfnisse für den Transport, also welche Untersuchungen müssen unsere Tierärzte vorab machen, dass die Tiere überhaupt gehen können. Also es müssen ziemlich viele Parteien auf einmal koordiniert werden. Zum einen die Vets, die Untersuchungen vorab alle fertig haben müssen, dann der Transporteur, der sowohl mit uns als auch mit dem anderen Zoo, der die Tiere quasi empfängt, einen Transporttermin finden muss, der für alle passt. Bei Transporten, die ins Ausland gehen, haben wir grundsätzlich auch immer noch den Amtsveterinär zuvor zu Besuch, der nochmal bescheinigen muss, dass die Tiere vor Transport gesund sind, transportfähig sind und dann auch gehen dürfen. Und mit dem müssen wir natürlich auch dann einen passenden Termin finden. Der muss 48 Stunden vor dem Transport stattfinden.
Also da sieht man mal wieder, was hier wirklich an Logistik und Organisation auch wieder dahinter steckt. Jetzt reden wir immer von den Transporten, die man natürlich groß mitkriegt. Die zwei Kiangs, die gehen, Lux und Vielfraß, das sind ja die großen Transporte, sage ich mal. Wie oft passiert es denn sonst noch, wo man irgendwie gar nicht so viel als Besucherinnen und Besucher mitbekommt?
Also gerade im kleinen Bereich sind da schon sehr regelmäßige Wechsel, allein schon jetzt bei den Morgazellen, wo regelmäßig Nachwuchs ist, oder bei den Hirschziegenantilopen. Das sind natürlich alles Tiere, die fast jedes Jahr Nachwuchs kriegen, wo dann auch andere Zoos unsere Tiere aufnehmen. Oder auch im Bereich des Aquariums, da kriegt man es als normaler Besucher eigentlich gar nicht mit, weil man so gut dann die Aquarien ja doch nicht beobachten kann, dass man jeden Fisch persönlich kennt.
Ja, also das stimmt, da ist man wahrscheinlich dann doch nicht ganz so klar. Für Wassertiere sieht man es hier jetzt nicht ganz so, da sind wir wahrscheinlich jetzt hier nicht ganz richtig.
Genau, so spezielle Transportboxen, die kommen dann meistens mit den Transporteuren, die wir dann quasi anschreiben, ob sie Zeit haben, den Transport für uns zu übernehmen. Und die haben dann nochmal, soweit ich schätzen kann, deutlich größere Lager mit einer noch größeren Vielfalt an Transportboxen, wo dann auch wirklich was für Wassertiere dabei ist. Und da muss ich auch immer auf den Erfahrungsschatz der Kuratoren zurückgreifen, die einfach sagen können, welches Transportunternehmen eignet sich jetzt für welches Tier wirklich gut, für welchen Transport, in welches Land. Und sind dann da im engen Austausch, welche Kiste es dann am Ende wirklich wird.
Jetzt haben wir hier ganz viele Transportkisten. Jetzt sind die Kiangs, kommen aber ja nicht in eine Kiste, sondern in den Anhänger. Das heißt, es ist nochmal was anderes. Was ich mich noch gefragt habe, was ist denn eigentlich zum Beispiel mit Flugzeug? Kommen manche Tiere auch in Flugzeug oder ist das fast immer eigentlich doch mit dem Auto oder eher mit dem großen Lastwagen?
Also meistens ist es mit dem Auto, aber wir haben auch Transporte, die dann wirklich in weitere Entfernungen gehen, wo die Tiere dann mit dem Flugzeug reisen. Zum Beispiel haben wir bald zwei Agutis, die nach Israel wandern.
Wandern, aber ja. Nicht selber, oder?
Mit dem Flugzeug wandern, gewandert werden. Okay. Die reisen zum Beispiel dann auch in solchen Variboxen, aber in modifizierter Form. Da gibt es ganz strenge Richtlinien für jede Tierart, wie so eine Transportkiste für die Tierart fürs Flugzeug aussehen muss. Und die wurde dann auch extra für die angefertigt. Die Tiere werden dann quasi morgens bei uns abgeholt, schon ganz früh. Am Flughafen werden alle Papiere erledigt. Die dürfen zuletzt einsteigen und zuerst wieder aussteigen. Und haben so dann möglichst die kürzeste Flug- und Reisezeit und dürfen dann in Israel ganz schnell in ihren neuen Zoo einziehen.
Dann schaue ich zum Abschluss hier nochmal ein bisschen, gehe in die Ecke rein. Jetzt sehe ich hier wirklich nochmal eine ganz schmale Kiste mit der Nummer 1.
Das sind die neu gebauten Steinbockkisten. Unsere alten haben wir jetzt gerade mit Steinböcken abgegeben. Und unsere Steinböcke gehen ja auch regelmäßig in die Auswilderung. Das sind natürlich auch wieder Kisten, die sehr schmal gebaut sind, damit die Tiere sich nicht verdrehen in der Kiste und verheddern und verletzen. Die haben wir gerade erst frisch bauen lassen anhand der Maße unserer alten Kisten, wo wir halt schon wussten, das passt gut für junge Steinböcke.
Ah, okay, dann kann man sozusagen auch mal Kisten nachbauen oder austauschen, aber halt, wenn man die Maße sind, wahrscheinlich wirklich das Entscheidende. Und dann sieht man hier auch nochmal ganz enge Gitter, also wo tatsächlich nicht nur Gitterstäbe sind, sondern ganz fein. Für wen ist das, weißt du das?
Ich vermute auch für Raubtiere oder für Affen, also irgendwas, was nicht durch das Gitter durchgreifen soll. Gerade bei so senkrechten Stäben kriegt man ja doch schon irgendwie noch eine Pfote durch oder eine Tatze. Und bei sowas wird es dann schon sehr schwierig, irgendwas Gefährliches durchzuschieben.
Ja, und was ist jetzt so noch das nächste große Projekt? Was ist so der nächste große Transport, auf den ihr euch vorbereitet?
Mengenmäßig sind das da auf jeden Fall die Pinguine, weil es ja eine ganz schön große Gruppe ist. Und sobald die Anlage da wieder bereit für sie ist und voll renoviert ist, dürfen die dann auch aus ihren aktuellen Zwischenstationen wieder zu uns zurückkommen.
Da kommen dann gleich ganz viele auf einmal wahrscheinlich, unglaublich.
Genau, das wird dann auch koordiniert, dass die zeitgleich kommen und auch gekühlt. Pinguine brauchen es natürlich ein bisschen kühler, dann sind die Transporter auch gekühlt und dass sie dann möglichst schnell wieder in ihr neues Zuhause einziehen dürfen.
Dann vielen, vielen Dank dir, Anna, dass du uns wirklich hinter die Kulissen genommen hast und unglaublich viele Transportkisten gezeigt hast und eben auch mehr erzählt hast, wie ihr das alles managt.
Gerne, gerne, ich freue mich.
Das war's dann also von Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn für diesmal. Wer noch mehr über Transporte erfahren will, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, nämlich zum Beispiel auch Wassertransporte, der kann sehr gerne in Folge 63 reinhören. Da haben wir nämlich die Ankunft der Hellerbrunner Haie genauer beobachtet. Das war's für diesmal. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sag wie immer bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.